Ernst, du bist ja von Beruf Lehrer gewesen, also du bist kein Historiker, aber ist Geschichte für dich immer schon wichtig gewesen oder ist das Interesse an der Geschichte für dich irgendwann plötzlich erwacht?
Ich bin mit Geschichte aufgewachsen. Und ich bin nicht Lehrer gewesen, sondern ich bin Heilpädagoge. Und das merkt man eben, merke ich noch immer heute. Ich betrachte die Geschichte eher aus einem ganz anderen Gesichtspunkt von den Menschen her und von was sie leiden und was sie antreibt. Und darum ist das, es ist ein anderer Aspekt, wo es dann gibt. Die Geschichte hat mich immer schon von ganz klein notgedrungen begleitet, weil geboren 1930 und in meinem Elternhaus haben schon sehr bald Flüchtlinge verkehrt. Ich habe das nicht gewusst, aber ich habe gewusst, es sind wieder fremde Menschen da und die sind meistens nur für einen Tag da und sind bei uns zum Nacht eingeladen. Wir haben über dies und jenes geredet. Wir mussten als Kind sehr früh ins Bett und dann an diesen Abenden. Und mir ist das aufgefallen, etwa vom 34 an, also da bin ich 3, 4 Jahre alt gewesen. Und ein Kind, das merkt, dass etwas anders ist und dass alle irgendwo bedrückt sind, auch die Eltern, das kommt einesteils Angst über und andererseits Neugier. Und wollen wissen, warum ist das so? Warum ist jetzt das plötzlich einfach ganz anders als sonst jeden Abend bei den Eltern am Tisch.
Und so bist du eigentlich, ist auch das Interesse an der Geschichte über die Begegnungen als Kind schon erwachen?
Ja, weil ich konnte nie lange schlafen und dann bin ich natürlich wach gewesen und bin an die Tür hören. Und dann habe ich einen Haufen Sachen gehört, eben von politischen Parteien, also von Nationalsozialisten und von Hitler und von weiß ich was allem und Mussolini und Faschisten und so. Und habe mit dem nichts können anfragen. Ich konnte eigentlich können die Eltern fragen. Sie hätten sich herausgefunden, dass ich bin gelesen. Das habe ich nicht können. Und als ich dann in den Kindergarten gegangen bin, dann habe ich dann den Vater gefragt nach all dem. Und seine Antwort ist typisch gewesen. Ja, woher weißt du das? Warum fragst du so? Und dann habe ich gesagt, ja, sie erzählt es im Kindergarten, hat es Kinder, wo das sagen. Und kannst du mir sagen, wer das ist und so weiter. Und dann hat er mir dann angefangen, Auskunft zu geben. Und als ich in der zweiten Klasse war, da war die Münchner-Konferenz, und also 38. Und dann habe ich ihn wieder gefragt, was ist das, warum kommen jetzt die alle zusammen? Und was wollen die da? Und das kann nicht gut rauskommen. Und dann hat er gesagt, dort ist die NZZ, du kannst jetzt lesen, lies sie selber. Die NZZ war aber noch Fraktur. Und dann hat er gefunden, ja, das kannst du dir selber beibringen. Und das habe ich dann schnell können. Und dann habe ich angefangen zu lesen und bin natürlich total verrückt über das Ergebnis von dieser Konferenz und verrückt über den Chamberlain von England, wo er einfach so blöd geht und sagt, es sei jetzt Frieden und weiss ich, was sei gut. Dabei haben sie die halbe Tschechoslowakei und einen Teil davon haben sie den Deutschen in die Hände gespielt. Das ist doch einfach.
Aber ich sehe, durch das ist. Also durch
da bin ich richtig in die Geschichte hineingekommen, natürlich. Das war für mich wichtig. Das ist, Geschichte ist das, was jetzt passiert.
Und jetzt, um aufs Thema zurückzukommen, wir reden ja über die schwule Geschichte. Warum hast du das Gefühl, dass, sagen wir mal, also du hast dich dann eben mit der Geschichte befasst, aber dann ja später auch mit der schwulen Geschichte, oder? Das ist ja dann eigentlich im Fokus geraten und hat dich während ganz vielen Jahren ganz intensiv begleitet. Warum hast du das Gefühl, dass schwule Geschichte besonders wichtig ist? Oder warum auch das Interesse für spezifisch schwule Geschichte?
Es ist eine Minderheit. Und ich habe mich immer für Minderheiten eingesetzt. Darum bin ich auch Sonderklassenlehrer geworden. Und das ist mir einfach gelegen. Das war ein inneres Anliegen. Und ich bin mit 24 das erste Mal in den Kreis gekommen, indem ich bei einem Sexabenteuer die Heftchen vom Kreis gesehen habe und ihn gefragt habe. Und, der hat mir dann, und ich habe gesehen, das ist eine Postadresse, und also eine Postfachadresse. Und dann haben denen geschrieben, und dann bin ich mit dem Rolf zusammengekommen vom Kreis. Und der hat mir dann aber gesagt, ich könne schon mithelfen, wenn ich will. Aber ich darf nicht an irgendeine Versammlung gehen, solange ich als Lehrer noch nicht gewählt sei. Und so bin ich reingekommen und habe gemerkt, das ist eine lange Geschichte, als ältere Männer. Und die haben ihre Lebensgeschichte und die erzählen von dem, was schon früher passiert ist. Und wie sie versuchen, als Minderheit und als mit Scham behafteter und beworfener Minderheit mit sich selber zu rankommen, wo man auch mit Scham besetzt ist, unsere Art Sexualität auszuleben und Sexualität an sich ist etwas gewesen, wo man da was nicht drüber geredet hat, wo ebenfalls irgendwo mit Scham behaftet war und das nun doppelt. Und ich habe gesehen, da hat es schon Spuren gegeben und es hat immer Möglichkeiten gesucht worden, wie können wir leben, wie können wir überleben. Und da bin ich auch in eine Bar gegangen, wo ich gelernt habe, dass dort ältere Leute verkehren, in der Mary's Old Timers Bar. Und bin dort gewesen, mit solchen älteren Schwulen reden und zu hören, wie haben die ihr Leben verbracht. Und die haben mir erzählt, ihre Lebensgeschichte. Und das war für mich dann, das gibt für mich Perspektive in meine Zukunftsgeschichte von meinem eigenen Leben. Und dann habe ich gesagt, das gibt eine Art eine Vergangenheit, eine Gegenwart. Und nur aus dieser Vergangenheit, Gegenwart kannst du auch versuchen, deine Zukunft so zu gestalten, dass du mehr Freiheiten bekommst, mehr Rechte bekommst. Und das ist das Ziel, wo unsere Fahrt hinführt. Und die Fahrt ist Geschichte.
Dann hast du in späteren Jahren hast du dann dich entschieden, um eine schwule Geschichte zu schreiben. Wann und wie ist der Entschluss in dir angegriffen?
Ich habe mich nicht entschieden. Und ich habe das gar nicht wollen. Ich hatte so eine ungefähre Vorstellung gehabt, aber es ist so gewesen, man hat im 96 hat man in Berlin angefangen zu planen für eine Ausstellung 100 Jahre Schwulenbewegung und Goodbye to Berlin Fragezeichen. Berlin kommt wieder zurück 100 Jahre nach der Eröffnung vom Wissenschaftlich-Humanitären Komitee durch Magnus Hirschfeld und hat 1997 eine grosse Ausstellung machen. Und dann haben sie Material gesucht zum Kreis. Und da ist einer gekommen, der Karl-Heinz Steinle, der dann später ein guter Freund von uns geworden ist. Und der Röbi war ein Sammler gewesen, und ich nicht. Und der Röbi hat ein Haufen Material in seinen Kästen gehabt, ich gar nicht gewusst. Dann hat er so vorgezogen und der ist ausgeflippt und hat das gefragt, ob er das mitnehmen darf, einen grossen Teil davon nach Berlin. Dann kam es dann wieder rum, selbstverständlich und so. Und so hat das angefangen, dann war die Ausstellung in Berlin. Wir waren dann dort dabei gewesen und haben dann das erste Mal ein Interview gegeben an einem Schweizer Fernsehteam. Die waren aber aus dem Welschen, wir haben es auf Französisch gemacht. Und dann haben die gesagt, jetzt käme ich noch ein Team aus der Deutschschweiz, die müssen das auch machen. Und sie sollte dann im Fernsehen eine kurze Notiz geben, so quasi, über die Ausstellung. Und dann sind die Deutschschweizer nicht gekommen. Und das ist dann einfach im Welschen ist das dann gekommen. Was wir gesagt haben, eben der Abschnitt Schweiz in dem ganzen 100 Jahre Schwulenbefreiungsbewegung weltweit. Und der Schweizer Abschnitt ist dann dort gekommen. Und dann habe ich gesehen, und bei dieser Ausstellung, das sind alles Geschichten von ganz weit her. Das ist unglaublich spannend. Und dann haben sie so viel Material gehabt vom Kreis. Und dann haben sie gesagt, sie machen im Schwulen Museum dann später eine Ausstellung nur über den Kreis. Das sind so viel Material, dass sie eine Ausstellung zusammenbringen. Das ist dann im 1999 passiert. Und wir sind wieder dort gewesen. Und dort ist dann wieder das Fernsehteam dabei gewesen mit dem damaligen Korrespondent in Berlin, wo das geführt hat. Und der hat uns dann, der Röbi und mich, den ganzen Tag begleitet. Und das ist dann nachher um 10 vor 10 ist das dann eine 7-minütige Sendung geworden. Das war dann das erste Mal gewesen, dass man über den Kreis, also über schwule Geschichtenart, einen ersten Einblick bekommen hat. Eben für das Publikum von 10 vor 10. Und das sind ja nicht wenig Leute. Und wir haben dann dort auch entsprechend viele Anfragen bekommen. Und dann irgendwann einmal hat es geheißen, die feiern ihr 30. Jubiläum. Und sie wollten gerne eine Ausstellung machen. Und dann habe ich gesagt, ja nein, also das haben wir jetzt gehabt in Berlin. Und danach haben wir die Ausstellung glücklicherweise können im Jahr 2000 ins Landesmuseum bringen, als Begleiterscheinung für die Eurogames, die damals erstmal in der Schweiz, und zwar in Zürich, stattgefunden haben. Und
also die Berliner Ausstellung?
Die nächste Berliner Ausstellung aus dem Schwulen Museum Berlin ist dann im Landesmuseum können ausgestellt werden, ein Teil davon. Mit zum Teil, unterdessen ist der französische Redaktor gestorben vom Kreis und ich konnte den ganzen Nachlass anschauen innerhalb von kurzer Zeit, bevor sie dann alles wollten entsorgen und haben das einfach alles eingepackt und wir haben das mit dem Lastträger das alles transportiert zu uns in den Keller runter. Und dann ist alles zusammen, was wir gefunden haben vom Kreis, also das ganze Archiv, aber der französische Teil, der deutsche Teil, ist unauffindbar weitgehend, wie es zerstört worden ist, damals, wo der Kreis eingegangen ist, 1967. Und der stand bei mir da im Keller unten. Und dann hat man können schon in die Ausstellung vom Landesmuseum schon Sachen reinkommen, weil der Laubacher ist im Herbst, also im Winter.
Eben der französische Redaktor Laubacher.
Genau. Jawohl. Charles Veldi hat geheißen im Kreis. Eugen Laubacher war sein Privatname, als Private Banker von der Familie Boveri. Also eine angesehene grosse Persönlichkeit mit einem absoluten Doppelleben, wie ich es noch nie gesehen habe. Und der ist gestorben. Und dann habe ich, und das war im Winter 1999-2000, wo ich den ganzen Anlass anfangen zu sortieren. Und habe da in meiner Wohnung ist einfach alles vollgelegen mit Papier überall, wo ich dann all die verschiedenen Sachen aufbiegelt habe und dann schön versucht habe zu ordnen, auch zeitlich. Und so haben wir ein paar Sachen können reinnehmen. Bei der Ausstellung in Berlin hat es von dem Laubacher nur eine Unterschrift gehabt, sonst gar nichts. Und in der Ausstellung in Zürich, ein Jahr später, haben wir können Bilder zeigen von ihm, wie er ausgesehen hat und wo er war und ein bisschen einen Ablauf über sein Leben, wo man vorher nichts gewusst hat, null. Das war so gewesen. Und danach hat eben die Hatzwille ein Jahr später die Vorbereitungen treffen für einen Ausstieg zum 30-jährigen Jubiläum im 0203. Auch wieder im Winter hätte ich das stattfinden. Und da haben wir protestiert und gefunden, das können wir nicht, das wollen wir nicht schon wieder eine Ausstellung bringen von irgendeinem schwulen Verein. Das ist fantasielos. Und dann habe ich dummerweise dann gefunden, sind sie so ein bisschen da gesessen, alle so ein bisschen betäppt und niemand hat mehr weiter gewusst, keine Ideen mehr gehabt und so. Und dann dachte ich, also, so fantasielos sind doch die Leute, sollten doch nicht sein. Also, sie sind schließlich schwul. Also, Fantasie und Schwulität hat doch etwas Zusammenhang. Aber nein. Und dann habe ich gesagt, ja, dann machen wir wenn schon. Dann müssten wir halt eine Ausstellung machen über die gesamte Schwule- und Lesbengeschichte von der Schweiz. Und dann ist das an uns hängen geblieben. Und dann hat es die Ausstellung gegeben. Und ich, weil wir gewusst hätten, was das für eine Arbeit ist und wie man an die Lesben herkommt und wie man muss mit denen zusammenarbeiten muss und wie schwierig das kann sein für alle. Und bis wir dann endlich doch die Ausstellung hatten. Und dort ist aus dieser Ausstellung, habe ich dann da nicht müssen, mir überlegen, ja, das ist alles Material. Es muss eine Linie drin. Jeder Geschichte, in der Schweizer Geschichte hat eine klare Linie, in der europäischen Geschichte hat es eine klare Linie, wo einfach ein Ereignis mehr oder weniger aus dem Nächsten rauskommt. Und das müsste ja, wäre ja bei uns auch so. Wenn man schon anfängt bei Magnus Hirschfeld oder noch viel früher, beim Heinrich Hössli anfangen. Und dann gibt es eine Art Linie und dann gibt es Abschnitte. Und man muss das in Abschnitt. Heute nennen wir das in der schwurgeschichte.ch, in dieser Website, nennen wir das Epochen. Was ich ein bisschen übertriebenen Begriff finde, als ein Abschnitt in einem Ganzen. Aber es ist jetzt so. Und dann die Einteilung ist mir dann für die Ausstellung nötig sein. Man muss ja eine Ausstellung auch gliedern. Und das haben wir dann zusammen geschafft. Und so haben wir können, die ganze, wenigstens Schwurgeschichte, schön gegliedert aufzeigen, anhand von dieser Ausstellung von einem Schritt zum anderen.
Und die hat im Stadthaus.
Und das ist im und Stadthaus Zürich. Also der Stadtpräsident, damals der Elmar Ledergerber, der hat uns das Stadthaus zur Verfügung gestellt. Er sagte, ja, wir haben ja immer Ausstellungen dort. Von Zeit zu Zeit machen wir mal so eine. Das war dann die mit dem zweitgrössten Besucherantrag von allen Ausstellungen, die je dort gemacht worden sind. Und ja, dann ist das. Und dann hat's, kommt der Stadtpräsident Ledergerber, kommt dann, nachdem wir noch können, als erstes Paar heiraten im Stadthaus, im gleichen Stadthaus am 1. Juli 03 nach Zürcher Gesetz. Damals hat es auch kein eidgenössisches Gesetz gehabt. Und dann haben wir einfach Kunden und gesagt, ja, schauen Sie, aber die haben keinen Katalog können machen. Ein Katalog gehört doch dazu, zu jeder Ausstellung. Wo ist der? Und dann habe ich gesagt, ja, wir haben kein Geld mehr, wir haben keine Zeit. Und niemand hat, und dann bin ich dann mit der Lesbe reden. Und die hat gesagt, macht ihr mal die Schwurengeschichte. Und nehmt mal, ihr dürft auch von der Lesbengeschichte alles reinnehmen, was schon in der Ausstellung war. Und den Rest machen wir dann selber, Lesbengeschichte irgendwann einmal. Und dann habe ich gefunden, gut, dann schreiben wir noch so einen Katalog. Und dann habe ich gleich gemerkt, schon beim Sammeln und beim Überlegen, ja, also ein Katalog oder ein Buch, da musst du viel tiefer graben. Du musst viel genauer alle Quellen können benennen, als für eine Ausstellung, wo du nur so ein paar Punkte rausnimmst, um das aufzuhellen, ein bisschen, wie Bilder, wie eine Illustration von dem, was die eigentliche Geschichte wäre. Und ja. Und dann ist es halt losgegangen. Mit Recherchieren. Wir sind noch zu allen den Leuten gegangen, die wir noch gekannt haben, die noch gelebt haben, zum Teil in den Altersheimen, die noch können ein bisschen etwas erzählen von früher und so, damit wir das ein bisschen herausfinden. Und die, die vielleicht noch dort dabei sind oder da und etwas gewusst haben, hauptsächlich waren es Mitglieder vom Kreis, aber auch andere, die uns wieder irgendjemanden gefunden haben. Und das war eine langwierige Arbeit gewesen. Und dann haben wir angefangen, der Rübi hat alles zusammengetragen, er hat alles zusammengestellt, nach dem Plan, den wir aufgeschrieben haben, dem ersten Plan von der Ausstellung, mehr oder weniger. Und ich habe dann das aufgeschrieben, ich habe den Text formuliert. Und so ist dann mit der Zeit, man denkt immer, es gibt ein Buch, aber mit der Zeit habe ich mir gedacht, es gibt ein dreibändiges Buch und weiss ich, so haben wir einen Verlag. Und schlussendlich ist der NZZ Libro Verlag einverstanden gewesen, mache ich das. Und da, wo sie gesehen haben, was für eine Fülle von Material, haben sie gefunden, nein, das ging nicht. Und dann hat die Leiterin dort gesagt, ja, machen Sie doch eine Website. Ich habe keine Ahnung, was eine Website ist damals. Und das war im 08 gewesen, im November 08 ist das gewesen. Und zum Glück ist der Christian Fuster mit uns gegangen. Und der hat gesagt, wohl, ich weiß schon, was eine Website ist. Und wir haben Leute im Network, die auch wissen und die mit dem etwas zu tun haben. Da ist vor allem der Stefan Inderbitz, also heute heisst er Stefan Jarei, zuständig. Und der hat dann mitgemacht und dann war ein Team gewesen. Und dann hat Network einfach einen Schlussstein gesetzt. Das muss dann auf die Europride, also die europäische Pride, wo im Sommer 2009 in Zürich geplant war, auf diesen Termin muss die Website fertig sein. Wir wollen sie dann im Rahmen von dieser Pride, wenn wir sie aufschalten. Ja, das ist nochmal ein Wahnsinn gsi an Arbeit. Mit auf Tag und Nacht geschafft. Das Ergebnis sind dann zwei Gehörstürze gsi von mir im rechten Ohr. Ich hörte mit dem rechten Ohr nichts mehr. Und der Arzt hat gelacht und gesagt, ja, das ist eben pensionierter Stress. Und ja gut, mit dem haben wir es dann gezahlt. Aber das, ja, es ist dann aufgeschaltet worden zur rechten Zeit und ist der Kulturminister vom Kanton Zürich, Markus Notter ist dabei gewesen und dann die neue Stadtpräsidentin, die gerade frisch gewählt worden ist, Corinne Mauch ist dabei gewesen, seitdem sind wir recht gut befreundet miteinander und es ist noch der Salaté, Dr. André Salaté, das ist der Archivar vom Kanton Thurgau dabei gewesen, weil der Thurgau hat eine spezielle Bedeutung drin, weil der damalige Bundespräsident ist auch der Justizminister gewesen, aus dem Thurgau, wo seinerzeit massgebend beteiligt war beim Schaffen vom eidgenössischen Strafgesetzbuch 1931. Und ja, und eben auch der Karl Mayer war auch ein Thurgauer gewesen. Und darum hat der Thurgau da spezielle Noten bekommen. Darum war er dort und hat auch eine Rede gehalten. Und der Kanton Thurgau hat dann auch unser Projekt dann auch noch mit 10'000 Franken unterstützt. Das ist wunderbar, wenn ich heute höre, dass der, aber das muss ich jetzt nicht sagen wegen dem Vorstand, dass der Kanton St. Gallen da im Ausland, mich hat das verrückt gemacht, Thurgauer sind besser gewesen. Aber eben, das muss dann das wieder streichen.
Aber eben, du hast gesagt, im 2009 ist dann, zu dieser Europride, ist dann die Schulengeschichte online gegangen. Gell?
Ja.
Ja. Jetzt mal noch schnell. Mich nimmt es Wunder, du hast vorher schon angesprochen, eben, ihr habt Epochen festgelegt und habt den Anspruch hatte, in dieser schwulen Geschichte wirklich von, ich sage jetzt mal, von der grauen Vorzeit bis in die Gegenwart eigentlich alles abzuhandeln. Eine andere Version wäre es ja gewesen, dass ihr euch, sagen wir jetzt auf die Entstehung von der modernen schwulen Bewegung fokussiert hätte, zum Beispiel sagen, ja, wir fangen an mit der ersten Selbstorganisation in der Schweiz, 1920er Jahr, oder dann, wo die Schwulenbewegung wirklich eine Fahrt aufgenommen hat, ich sage jetzt mal nach Stonewall. Ist das für euch keine Option gewesen, um euch mehr zu fokussieren auf die Zeit, die ihr auch selber erlebt habt? Oder warum habt ihr den Anspruch gehabt, oder hast du den Anspruch gehabt, eben quasi bis in die Römerzeit oder wirklich bis ganz in die Anfänge vorzudringen? Also warum habt ihr diesen Ansatz gewählt?
Das hat damit zu tun, dass ich nicht Historiker bin, sondern Heilpädagoge. Mir ist die ganze schwule Geschichte, die ganze Befreiungsbewegung eine Herzensangelegenheit. Es ist Befreiung von einer unterdrückten Minderheit, die nichts dafür kann, dass sie unterdrückt worden ist. Und ich will die Wurzeln vom Unterdrücktsein aufzeigen. Und das ist der Anfang von der schwulen Geschichte. Und nicht irgendjemand hat die aus dem blauen Himmel angefangen. Und man weiß nicht, was vorher war. Es gehört dazu. Darum ist die Epoche 1 mit der Überschrift Ächtung. woher kommt die Ächtung von unserer Liebe, von der gleichgeschlechtlichen Liebe, von der Oscar Wilde ist es, glaube ich, gesagt hat, es ist die Liebe, die nicht wagt, ihren Namen zu sagen. Also wo so im 19. Jahrhundert dann so verpönt war und ausgrenzt. Und die ist, wo hat das angefangen? Das hat angefangen bei den abrahamitischen Religionen und insbesondere dann beim Christentum. Und es hat schon beim Paulus angefangen. Und dann geht es durch die ganze Kirchengeschichte durch. Und die Reformation hat keine Verbesserung gebracht. Im Gegenteil, es ist nochmal ein Stück schwieriger geworden. Und allerdings ohne Inquisition, aber sonst auf gesellschaftlicher Ebene. Und es ist nicht fähig sie einerseits der menschliche Trieb von der Sexualität als etwas Natürliches, Gemeinsames zu pflegen, wie der andere ureigentümlichste Trieb, nämlich der Trieb zu essen, mit dem Essen, mit dem Hunger, der Hungertrieb, damit man überleben kann. Und dann ist der Sexualtrieb, damit man nicht nur einfach sich weiter fortsetzen, fortpflanzen, sondern eben auch kann Stress abbauen, kann ausgleichen, kann beziehungsfördernd wirken. Für das ist die Sexualität da. Warum hat man die abgespalten? Warum hat man die abgedruckt? Und warum ist man den widernatürlichen Schritt gegangen? Natur als solche hat das nicht. Da kann man die Tierwelt anschauen. Es ist nur der Mensch, der das mit Sanktionen angefangen hat zu belegen, hauptsächlich um Macht über andere Menschen zu gewinnen. Wenn man die Sexualität kanalisieren kann und womöglich noch penalisieren, dann kann man mit dem auch Geld machen. Dann kann man sagen, ja, Sex mit wo nicht zur zügigen Leige dienen, ist Sünde. Und die Kirche ist die, oder wir sind die, die Sünde wieder vergeben können. Also es ist unsere Macht. Im Namen von Gottes können wir dich wieder von dieser Sünde befreien. Du zahlst dafür entweder Geld oder weiss ich wie viele Ave Maria oder Rosenkränzchen beten und so weiter. Das ist alles wieder natürlich. Und das rächt sich irgendwann einmal. Heute sind wir dran, das zu sehen, wie die Rache ihren Anfang nimmt. Möglicherweise. Aber das wollte ich zeigen. Denn sonst versteht man die Schwulenbewegung gar nicht. Sonst versteht man auch nicht. Eben noch heute kommen wir heterosexuelle Freunde plötzlich entgegen und sagen, ja, jetzt haben wir ja alles. Was wollen wir jetzt noch mehr? Warum machen wir jetzt wieder neu breit und gehen auf die Straße und so dummes Zeug erzählen wie Genderismus und weiss ich, wo werfen alles in einen Topf und finden, das sei gar nicht mehr nötig, wir spinnen. Nein, das ist nicht so. Es ist nötig, weil die Befreiung eben noch nicht ganz da ist und Gleichberechtigung damit auch nicht.
Jetzt heisst die Geschichte, die ihr im Internet veröffentlicht habt, eben, es ist jetzt schon weit über 10 Jahre, 15 Jahre her, 14 Jahre her, schwule Geschichte. Das Wort schwul ist heute aber ein Wort, das zum Teil gar nicht mehr verwendet wird. Man redet heute von queer, man hat zuerst mal noch von gay geredet. Es gibt heute LGBTQ+, es gibt heute verschiedene andere Begrifflichkeiten. Ist das für euch... Du hast ja vorher auch gesagt, wir haben da mit Lesben zusammen geschafft, aber das ist dann zum Teil auch sehr schwierig gewesen. Wie definierst du das heute? Also ist das immer noch eine schwule Geschichte oder muss man da auch irgendwie die Begrifflichkeit und vielleicht dann auch die Inhalte mal noch ändern? Wie siehst du das für die Zukunft?
Also ich sehe nicht ein Ändern von den Inhalten. Du kannst ja historische Fakten nicht ändern, sonst machst du es wie der Putin mit der russischen Geschichte. Und das ist Fälschung. Und du kannst höchstens den Namen ändern und sagen, ja, das ist, wir nehmen jetzt nicht einen antiquierten Namen wie schwul, sondern wir nehmen jetzt queer. Schwul ist ein deutsches Wort. Alle anderen Bezeichnungen sind Englisch. Also Fremdwörter. Müssen wir das haben? Und warum haben wir schwul genommen? Schwul war ein Schimpfwort. Und das ist im 19. Jahrhundert unter den Studenten hat das angefangen, als Schimpfwort zu werden. Kommt von schwül und man steckt in Schwulitäten, in Schwierigkeiten. Das ist dann so eine Umschreibung von Schwierigkeiten, Schwulitäten. Und man macht das so. Das ist einfach mehr und mehr ein Schimpfwort gewesen. Vor uns hat es ein Modell gegeben und das ist die rosa Farbe. Die ist in die Schwulgeschichte hineingekommen durch die Nazi. Es ist die ganz typische Nazi-Mentalität. Die zeigt sich in der Hierarchie der Konzentrationslager, der Nazi-Erfindung der Konzentrationslager in dieser Form. Konzentrationslager ist ein englischer Erfindung, das hat es bereits im Burenkrieg gegeben. Das waren die ersten gewesen. Aber die Nazi haben das alles übernommen, viel mehr verschärft. Und Baby, weibliche Babys haben, das war eine Tradition, die im 19. Jahrhundert aufgekommen ist, Andy, haben rosa gehabt als Farbe. Und männliche Babys hellblau. Und das ist nun typisch Nazi. Eben, sie geben den Schwulen in der Konzentrationslager Babyfarbe von den Mädchen. Pink, rosa. Und bezeichnen sie als rosa. Das sind die Männer mit dem rosa Winkel. Die sind in der Hierarchie im Konzentrationslager, wo zoberst sind die Verbrecher gewesen, mit Farbe rot. Dann sind manche andere gekommen. Zweitunterst waren die Juden gewesen, gell? Und die letzten zuunterst, ohne jedes Recht, waren die rosa-roten gewesen mit dem rosa Winkel. Also die Schwulen. Und wenn man die ersten Bücher liest, die je über das Leben in einem Konzentrationslager aus Sicht eines Schwulen liest, zum Beispiel von Heinz Heger, die Männer mit dem rosa Winkel, 72 rausgeholt, dann sieht man, was da passiert ist, wie grauenvoll das ist. Und dann hat man gefunden, das rosa nehmen wir jetzt. Das ist die letzte Bezeichnung, die unterste, die es gegeben hat für uns. Und wir nehmen sie als Bezeichnung von uns. Und nehmen damit das Bittere, was es noch heute hat, weg und tun es dorthin, wo es gehört, in die Geschichte zurück. Und darum ist es rosa. Und genau das Gleiche hat man gemacht mit dem Wort schwul. Das hat darum eine ganz spezielle Bedeutung. Also ein Abwort, ein Wort vom Diffamieren, vom Ausgrenzen, nimmt man als meine eigene Bezeichnung. Das kann man weder von queer noch von, weiss ich was, für amerikanischen Ausdrücken kann man das nicht sagen. Das ist bei uns so gewachsen, und zwar im deutschen Sprachbereich. Und unsere Schwulgeschichte ist ja auf Deutsch geschrieben.
Aber es kann ja gleich sein, dass die jüngere Generation einfach das Wort nicht mehr verwendet, weil sie eben, das wollte ich eigentlich fragen, oder? Weil die Jüngeren bezeichnet sich wirklich zum Teil nicht mehr als schwul, oder? Sondern die bezeichnen sich heute wirklich, haben ganz andere Terminologien. Die Frage ist, muss man auf das reagieren, oder sagt man, wir reagieren nicht darauf, sondern wir bleiben bei einer Begrifflichkeit, die vielleicht dann irgendwann einmal historisch wird.
Das ist richtig. Aber was heisst das historisch? Es ist doch im Allgemeinen so, etwas, wo nicht mindestens 10, besser 20 und mehr Jahre zurück ist, das kann man historisch aufarbeiten. Und das andere ist noch viel zu frisch, das kannst du nicht machen. Darum ist vorläufig der Begriff schwul wahrscheinlich noch für eine schwule Geschichte noch angebracht. Man kann dich dann später irgendwann, wie man nicht weiss, wie lange sich die momentanen Schlagwörter heben und durchsetzen und dann auch in Zukunft weisen und so weiter. Das schnell ein bisschen anpassen, da finde ich, das ist nicht historisch nicht korrekt.
Jetzt, du hast gesagt, ich habe am Anfang ein Buch geplant, nachher ist es dann einfach viel zu umfangreich geworden und es ist, dann hast du gesagt, ja, wir hätten auch können 3 Bücher füllen und am Schluss ist es eine Webseite geworden. Ihr habt relativ viel Material gesammelt, sehr viele Artikel, sehr viele Zeichen, die da vereint sind und trotzdem habt ihr müssen, weil wir ja mit dem Thema ganze Bibliotheken füllen, habt ihr müssen auswählen. Ihr habt gleich, du und alle, die an dieser schwulen Geschichte mitgeschafft haben, aber vor allem du, sage ich mal, als Hauptautor, habt müssen auswählen. Wie habt ihr ausgewählt? Also, was waren Kriterien gewesen, dass ihr etwas in diese schwule Geschichte reingenommen habt oder dass ihr eben auch etwas nicht in diese schwule Geschichte reingenommen habt?
Das hat wieder damit zu tun, dass ich nicht Historiker bin, sondern Heilpädagog. Weil mir geht es darum, ich habe deine Frage nicht mehr genau im Kopf.
Also wie habt ihr euch entschieden, dass ihr etwas in die schwule Geschichte reintönt oder nicht? Also ein Kriterium kennt sie sicher den Bezug zur Schweiz, oder? Aber es gibt sicher andere Kriterien, oder? Also, ich sage, über das Thema könntest du ganze Bibliotheken füllen. Ich musste auswählen. Wie habt ihr ausgewählt?
Ah ja, ja. Die Auswahl ist eigentlich auf der Hand gelegen. Es sind alles einzelne Menschen. Die allermeisten sind ohne ein Echo ihren Weg gegangen, mehr oder weniger. Und viele haben ihrem Leben ein Ende gesetzt, vorzeitig. Und andere haben Zeugnis hinterlassen. Es sind alles persönliche Auseinandersetzungen mit der gleichgeschlechtlichen Liebe, die in ihnen angelegt ist als eine Naturgabe. Und da ist jeder verschieden umgegangen. Und darum habe ich gefunden, wir müssen so viel beim Auslesen, wir müssen so viel menschliche Zeugnis reinbringen, möglichst im Originalton. Und darum ist es so umfangreich geworden. Möglichst im Originalton, damit ein Leser seht, das sind Menschen. Das ist nicht einfach eine Geschichtsschreibung, die so glatt über alles hinweggeht und so der ganze Zusammenhang, der ganze Verhalt und all die Menschen, die dabei da drin gelebt, gelitten, gekämpft und gestorben sind, im Vordergrund setzt, sondern sie im Hintergrund lässt und dann so ein Gesamt Bild darüber hineinlegt und das dann publiziert. Das nicht, so wollte ich es nicht machen. Sondern ich wollte denen, die nicht mehr können, sich äußern heute. Sondern denen, die damals gelitten und gekämpft haben und damals irgendwelche schriftlichen Zeugnisse hinterlegt haben, die in den Vordergrund stellen und anhand von denen das Geschehen aufzeigen.
Hat es auch Leute gegeben, die du ausgeschlossen hast, wo du gefunden hast, nein, die erfüllen jetzt die Kriterien nicht, dass sie in die schwule Geschichte aufgenommen werden?
Es gibt nur einen einzigen Mensch, den ich bewusst ausgeschlossen habe. Und sonst habe ich alle, die ich irgendwo gefunden habe, die wichtig sind, also wichtig im Sinn von einem Beitrag an die Entwicklung, an die Befreiungsbewegung von uns schwulen Menschen beigetragen haben, die sind drin. Wenn ich hierher gekommen bin, wenn es Zeugnis gegeben hat, das ich haben können sehen. Bin überzeugt davon, dass ich lange nicht alle haben können sehen. Es kommen immer wieder neu führen. Und was man dann machen will, das weiss ich nicht.
Aber wer hast du ausgeschlossen?
Und Ich habe eine Person ausgeschlossen und das ist der Alexander Ziegler. Und ich habe meine ganz speziellen Gründe, warum. Ich habe ihn nicht ganz ausgeschlossen. Ich habe selber eine Rezension geschrieben über sein Buch. Wie war es jetzt? 73 rausgekommen.
Labyrinth?
Nein, das andere.
Kommt man auch nicht gerade.
Ja, mit K.
Die Konsequenz.
Die Konsequenz, genau. Die Konsequenz, für das habe ich es geschrieben, fürs Hey. Und ich weiß nicht, ich habe das im 75 geschrieben. Dann ist es eben auch da rausgekommen. Und ich habe das super Buch gefunden, grossartig. Und auch ihn, eine gespaltene, unglaublich schwierige Persönlichkeit, die nichts hat können dafür, dass es das Schicksal hatte. Und darum habe ich ihn reingenommen, überall dort, wo ich es konnte. Und das hat dann, er hat eben auch ganz offenbar ganz andere Seiten gehabt. Und ich habe ihn plötzlich von einer total anderen Seite kennengelernt. Dadurch, dass er ein mir sehr nahestehender Freund, der bisexuell war und seine Schwulität sehr versteckt gelebt hat und eine hoch angesehene Persönlichkeit war in der Zürcher Gesellschaft, in der Zürcher Politik, in der Zürcher Kultur, hat er erpresst. Für Geld. Weil er behauptet hat, er habe mit ihm im Alter, wo er erst 18 war, das wäre damals also noch unter 20 und nach Gesetz also verboten, Sex gehabt, was nicht stimmt. Wenigstens wenn ich will, dieser Person, wo ich volles Vertrauen habe, drin, Glauben schenken. Es ist dann am Schluss zu einem Prozess gekommen. Es ist halt dann eben gleich irgendwo unheimlich an die Öffentlichkeit gekommen. Und die Aktion war verheerend gewesen. Anfang 70er Jahre. Verheerend gewesen. Und das hat dann bei dieser Person dazu geführt, dass sie das Amt verloren hat. Dass sie die bereits latent vorhandene Parkinson Erkrankung sich rapide verstärkt hat. Und wir sind drüben und ich sind die Person immer wieder besuchen, weil wir befreundet waren mit ihm und mit allen seinen Kindern und mit seiner Frau in erster Linie. Und er ist an dem elendig zugrunde gegangen. Und darum habe ich persönlich einfach den Alexander nicht reingenommen, Alexander. Und
kann man sagen, wer die Person war? Oder ist das etwas, das nicht öffentlich ist, wo man nicht, also die, die er eben so auf die Art und Weise geschädigt hat? Oder ist das etwas, wo...
Es ist so halb öffentlich, aber nie ganz öffentlich gewesen. Und ich weiss, ich habe ihn kennengelernt als mein Vorgesetzter einmal. Oberste Vorgesetzte, wo ich noch im Seminar war, als Seminarist. Und ich habe ihn kennengelernt später als Abonnent vom Kreis und Bewunderer vom Röbi auf der Bühne. Und ich habe ihn dann auch kennengelernt als ein sehr spannender Freund. Er hat mit ganz berühmten Menschen zusammen studiert. Unter anderem mit dem Bonhoeffer zusammen in New York, zeitlang. Er hat hervorragend können Klavier spielen. Er hat mir Schubert nahegebracht, und zwar eben mit dem Klavierspiel. Und es war eine wunderbare Beziehung gewesen, mit der ganzen Familie. Und das ist alles zugrunde gegangen durch die Geldgierigkeit, warum dass er das gemacht hat, der Alexander Ziegler, ich weiß es nicht. Aber man hat dann herausgefunden, als er dann zu mir kam, ist beichten, eben der Freund, und ich sagte, da gibt es nichts anderes, jetzt gehen wir. miteinander zu deiner Frau und erzähl ihr das. Nein, 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 nein. Also los, sonst treibt er dich in Selbstmord. Und was ist dann? Das geht nicht. Jetzt machen wir doch das. Und dann war das der Anfang von dem, am Schluss dann eben von dem Prozess und dann am Schluss von seiner Krankheit und von seinem Tod vorzeitig. Es ist einfach schlimm. Und da habe ich gefunden, das mache ich nicht. Es gibt jetzt eine Biografie in der schwulen Geschichte, auch über Alexander Ziegler. Und ich habe mit dem geredet, wo die schreibt. Ich habe sie selber hätte ich sie nie geschrieben. Das habe ich nicht wollen. Und weil ich auch finde, ich sehe nicht objektiv genug. Und die ist sehr objektiv und hat aber auch die negative Seite drin. Und wer ein bisschen zwischen den Zielen lesen kann, versteht warum.
Vielleicht gleich nochmal die Frage, wenn ich dir jetzt so zuhöre, habe ich das Gefühl, du hättest eigentlich auch können, durch all die persönlichen Erlebnisse, die du kennst, hättest du auch können auch eine Biografie schreiben. Einfach du, wo ein grosser Teil von dieser modernen schwulen Geschichte in der Schweiz miterlebt hat, hättest können eine Biografie schreiben, aber du hast nicht eine Biografie geschrieben, du hast wirklich eine schwule Geschichte geschrieben. Ist das einmal zur Debatte gestanden, dass du dich zwischen einer Biografie und der schwulen Geschichte entschieden hast? Oder ist das relativ klar von Anfang an gewesen, nein, ich schreibe keine Memoiren, keine Biografie, Autobiografie, sondern ich schreibe die schwule Geschichte?
Wir sind immer wieder von Freunden darauf hingewiesen worden, schreibt eure Geschichte auf. Wenn ihr mal nicht mehr da seid, gibt es niemanden mehr, der das weiss. Und dann haben wir uns das überlegt und haben gefunden, wir sind nicht Menschen, die wollen, unser Leben nach außen zu stellen. So quasi in einer Autobiografie oder was immer, in den Mittelpunkt von einem Buch zu stellen. Nein, sondern was wir wollen, im Mittelpunkt stellen, sind das Leben von den anderen, von denen, die mehr als wir Opfer gewesen sind. Wir sind es ja auch gewesen, das sieht man ja im Film auch und im Buch von der Barbara Bosser. Sie ist dann gekommen und hat gefragt, ob sie ein Buch über uns schreiben. Gut, wenn es jemand anderes macht, ist okay, das hat sie auch gemacht. Und dann haben sie mir gesagt, ja, man sollte einen Film machen über euch und so weiter. Gut, der Film ist auch gemacht worden, es sind auch nicht wir, wo den Film dann angestoßen haben, sondern das ist auch von außen gekommen. Und dann sind immer wieder gekommen, ihr wisst all, dass ihr das Wissen darf nicht verloren gehen, wenn ihr mal nicht mehr da seid. Wir wissen das zu wenig, schreiben doch das wenigstens auf. Und dann ist es dazu, dass wir uns entschlossen haben, also gut, eine schwure Geschichte zu verfassen, das liegt uns eher. Dann können wir unsere eigenen Erleben drin hineinflechten, so wie wir das von anderen, das Erleben von anderen Menschen auch drin haben. Dann sind wir ein Teil von dieser Geschichte und so entspricht es auch der Wahrheit. Und wir sind einfach ein kleines Rädchen in dem grossen Strom von der Geschichte, von der schwulen Geschichte als Teil von der schweizerischen Sozialgeschichte.
Wie viel Geld und wie viel Zeit hast du investiert? Kannst du das zusammenfassen?
Ja, wir haben angefangen mit dieser Ausstellung und mit dem Recherchieren für die Ausstellung im 2002. Im Winter 2002 haben wir eigentlich angefangen. Dann haben wir gesehen, dass das ganze Buch, das dann entstanden ist, im 2008 dann fast fertig war ich mit allen Recherchierarbeiten. Also das sind also 7 Jahre. Und in diesen 7 Jahren haben wir 2 Ferien gemacht, etwa miteinander, aber ich war ja pensioniert gewesen, der Übi auch. Wir haben also können tagelang daran arbeiten und das haben wir auch gemacht. Es ist vielfach, also ich weiß nicht, in Stunden oder in Tagen oder so, es sind einfach 7 Jahre Arbeit gewesen. Sehr anstrengende, sehr intensive Arbeit. Und dann ist das gekommen, ja, man muss eine Website machen, gut. Und das muss man innerhalb von ein paar wenigen Monaten. Also November 08 bis Juli 09. Das sind ja nur 7 Monate. Muss die Website da sein, aus diesen Buchtexten. Und dann ist nichts anderes übrig geblieben, als die Buchtexte überzunehmen in eine Website und ins Internet stellen. Und dann ist das Buch im Internet gestanden. Mit der Buchlogik, also mit langen Kapiteln, wo eins aus dem anderen erzählt wird, in dem Kapitel und dann im nächsten und so weiter. Und ich habe während dem ganzen Schreiben auch jeden Namen, ich habe immer eine Liste gehabt, extra, wo ich alle Namen kann und alle entsprechenden Sachbegriffe und Erklärungen dazu natürlich, wie gesagt, und es gibt dann Register natürlich und die muss ich auch haben und ich muss genau, ich habe keine Seitenzahl, kann ich immer ganz genau angeben, das ist im Kapitel 1, Punkt 2, Punkt 3, Punkt 4, ich habe 4 Punkte gehabt, bis mir das Detail war, von dieser ganz bestimmten kleine Seite, wo es dann ist, oder Abschnitt, oder was immer. Und so ist dann das übergenommen worden. Und wo dann das aufgeschaltet war, dann ist es sehr gleich dann gekommen von eben Leuten, die dann eben rauskommen und wo die benutzt haben und gesagt, das ist unmöglich, man kann es gar nicht benutzen. Man muss ja scrollen und am Schluss weiß man nicht mehr, wo man ist und so. So geht das nicht, das verleidet uns, wir lesen das schon gar nicht. Und die Website wird dann sowieso, in 2-3 Jahren gibt es die nicht mehr. Und dann haben wir gedacht, ja, dann ist halt einfach die ganze Arbeit für die Katz gewesen. Und haben dann aber Verhandlungen geführt mit der Nationalbibliothek. Und dann haben die schlussendlich gesagt, wir übernehmen das Ganze. Einfach so, wie ihr es habt. Wir übernehmen es und wir tun das archivieren. Dann ist das wenigstens niemand archiviert, wenn es dir nicht mehr sollte gehen, dann haben wir es noch, wir tun es immer wieder neu auf und tun es aber nicht mehr irgendwo weiter verändern, sondern wir lassen es so, wie es ist. Aber jede Veränderung, die ich mache, die wird bei uns registriert und das wird dann bei uns nachgeführt. Und dann gleich darauf aber kommt von Leipzig und kommen wir dann ein Mail über oder einen Brief über, das weiß ich nicht mehr, von der Deutschen Nationalbibliothek in Leipzig. Sie will dasselbe übernehmen von der Schweizerischen Nationalbibliothek. Gut, haben die das auch gemacht. Da haben wir es an 2 Orten fixiert gehabt. Jetzt weiss ich, dass irgendwann einmal die Nationalbibliothek in Bern das aufgegeben hat. Und jetzt haben wir das reaktiviert. Also unser Verein schwulengeschichte.ch hat das reaktiviert. Jetzt ist das wieder dort. Aktiv, was in Deutschland also, passiert, weiß ich nicht.
Die Langzeitsicherung ist gewährleistet. Und eben, du hast gesagt, es ist zu lang, es sind zu lange Texte, wenn es so crawlen, dann habt ihr also dann Unterkapitel eingeführt und habt das quasi netztauglich gemacht. Stimmt das?
Ja, dann habe ich also müssen, und das haben sie mir gesagt, wie das geht. Ich musste es lernen. Ich musste jedes Kapitel, sie haben es mir dann ausgedruckt, alles ausgedruckt, das waren ganze Biegen von Papier und hat die müssen verschneiden. Und hat die müssen so aufteilen. Und ich habe dann gleich gesagt, das ist viel zu mühsam mit Papier. Wir machen dort das gerade auf dem Netz selber. Zeigen wir mal, wie man das machen kann, dass ich das verschneiden kann. Und dann hat es geheißen, gut, musst einfach jedes Kapitel musst du in kleine Absätze. Das muss einzelne. Mehr liest jemand nicht heutzutage, als gerade was auf einer einzelnen Seite, und es wird 1-2 Mal höchstens muss scrollen, dann geht's. Das muss so sein. Und dann habe ich da mich dahinter gesetzt, habe gedacht, irgendwann einmal habe ich denn das. Und da habe ich halt nochmal 5 Jahre lang dran geschafft. Bis das intensiv geschafft, bis das dann so war. Und dann hat es geheißen, und jetzt musst du bei jedem einzelnen von denen Abschnitt musst du ein Intro schreiben und für jeden grösseren Abschnitt auch ein Intro. Und für den Gesamtabschnitt muss auch immer ein Intro sein am Anfang, damit der Leser gerade rauskommt und sieht, Übersicht, ah, das, da wird das und das und das geschrieben. Und das ist natürlich nochmal ein ganzes Buch. Und das ist dann schlussendlich irgendwie eben gerade dann das Buch, das ich nicht wollte schreiben, wo das einfach alles ohne auf Detail einzugehen, einfach erzählt. Und das ist dann nochmal gut 3 Jahre, ist dann das harte Arbeit gewesen. Wenn man das alles zusammenrechnet, dann sind das 5 und 8 und 9, also sind also etwa 16 Jahre. Und
relativ viel Geld, oder? Wo du auch, nehme ich mal aus, dem eigenen Sack investiert hast.
Das aufarbeiten, es war kein Geld rum, niemand hat irgendetwas zahlen und so. Und dann später ist dann nochmal, wo wir dann alles hatten, und dann hat es geheißen, ja, jetzt wird das nur noch kurz da, wo wir waren, wird das gemacht und nachher verfällt das. Und dann hat dann zum Glück haben wir dann unterdessen einen Verein gehabt, der das ein bisschen an die Hand genommen hat. Und dann haben die gesagt, ja, sie müssen jetzt jemanden suchen. Und Stefanie Jorei ist dann ausgestiegen. Und wir müssen jetzt da suchen, jemanden. Er hat dann noch viel Maske mitgeholfen, also ohne ihn wäre es gar nicht gegangen. Und dann, er hat wirklich, er ist super. Und dann hat er, hat er gefunden, so jetzt will er nicht mehr damit dabei sein. Dann haben wir dann selber müssen und dann haben sie jemanden gefunden und der macht es jetzt. Und der macht es jetzt auch wieder so, dass nicht irgendwann einmal so die, einfach so eine Deadline kommen und sagen, so bis da, nachher ist fertig. Das sollte nicht so sein. Nein, das ist, ich weiß nicht, der Hans-Peter Waltisburg und der Daniel Brüttin, die jetzt im Vorstand sind von dem Verein und das führen, die wissen dann, mit wem die das gemacht haben. Ich weiß das nicht, mir ist das alles gleich. Aber das hat auch noch mal etwas gekommen. Wenn ich jetzt alles Geld zusammenzähle, erstens mal habe ich die 16 Jahre gratis geschafft, freiwillig. Zweitens habe ich, wenn ich das so zusammenrechne, zwischen 70 und 80.000 Franken habe ich aus dem eigenen Sack gezahlt. Ja. Und tue das noch weiter.
Warum steht eigentlich nicht dein Name unter dieser schwulen Geschichte? Also du hast, ich würde sagen, 95% hast du geschrieben. Der Röbi hat ganz viel geholfen, hast du gesagt, und ihr seid ein Team gewesen, aber ich glaube, textmässig hast du wahrscheinlich etwa 95%, kann man das so sagen? 95% hast du, oder vielleicht sogar mehr.
Ja, und wir haben ja jetzt noch andere Autoren, also wie zum Beispiel die Biografie von Alexander Ziegler und andere, wo andere Autoren gemacht haben und etwas drin geschrieben haben, wieder eine Ergänzung oder so. Und das sollte dann auch so weitergehen. Und wir haben darum das...
Darum nicht deinen Namen.
Wir haben darum das System eingeführt, dass am Ende von jeder Webpage, es sind im Ganzen jetzt etwa 2800 Webpages, und dass am Ende von jeder von diesen Webpages steht der Name von dem, der es verfasst hat, mit Monat und Jahrzahl, wo man es fertig, also wo man es ins Internet gestellt hat. Und wenn man wieder auf der gleichen Website eine Ergänzung anbringt, dann steht das wieder, wenn es ein neuer ist, dann wieder der Name und wieder Monat und Jahrzahl. Oder es steht noch und dann ist wieder Monat und Jahrzahl. Und wieder Monat und Jahrzahl. So ist das unter jeder Webpage.
Aber heute kann man sagen, wie viel Prozent ist aus deiner Fanpage? Kann man das quantifizieren?
Ja, also es ist wahrscheinlich schon etwa 95%.
Wie siehst du die Zukunft von der schwulen Geschichte? Also wie soll sich die Seite, die ja eine der meistgenutzten Seiten ist, im schweizerischen Schwulenbereich, würde ich sagen, oder? Wie soll sich die weiterentwickeln? Was hast du für eine Vision?
Das kann ich nicht sagen, weil die ganze digitale Welt sich ja dauernd verändert und sehr schnell verändert. ist das völlig sinnlos, finde ich, von meinem Punkt aus, wo ich nicht mit dem aufgewachsen bin, wo mir das alles eigentlich fremd ist. Sinnlos, wenn ich jetzt mich da aufbringen und die Zukunftsvision loslegen, dann das ist höchstens Spekulation oder Wunsch. Das hat keinen Sinn. Ich meine, das wird sich entwickeln oder das wird eingehen, das weiß ich nicht. Ich habe nur das gemacht, was ich gegenüber all den Menschen, die ich persönlich kennengelernt habe, oder Rübi und ich persönlich kennengelernt haben, habe ich eine gewisse, empfinde ich, eine Verantwortung. Ihren Einsatz, wo häufig auch noch mit schwersten finanziellen Einbußen hat müssen gezahlt werden oder sogar mit Verlust von der Existenz und Verlust von der Wohnung. Wenn sie nämlich zu mietig sind, wo man dann gekündigt haben, weil sie schwul sind oder lesbisch. Diese Verantwortung diesen Menschen gegenüber habe ich eingelöst. Und den Rest muss ich überlassen, dem, was halt dann kommt. Da kann ich keinen Einfluss machen. Ich stirb und dann, das ist nicht mehr lang, in meinem Alter, und dann ist es halt anders.
Jetzt habe ich dir ganz viele Fragen gestellt. Hast du das Gefühl, ich habe etwas nicht gestellt? Hast du etwas zum Nachtragen, das dir jetzt noch ganz wichtig ist? Oder auch mehrere Sachen, die du noch nachtragen willst, die dir ganz wichtig sind?
Nein, ich wüsste also so ganz spontan, wüsste ich jetzt also nicht. Natürlich hoffe ich, dass die Idee von der Aufarbeitung von der schwulen Geschichte von einem Land, wie das jetzt bei uns in der Schweiz da vorhanden ist. Und warum uns, das weiss ich von Kalifornien, ich weiss es von Deutschland und von den Niederlanden. Manche beneiden darum und sagen, wir haben nichts so. Und wir möchten gerne so etwas und sind auch dran, irgendwie auf ihre Art so etwas zu machen. Und zum Teil heftig da, wie in Deutschland, aber dann eben aufteilt auf Länder oder was immer in Deutschland und auf Staaten wie in Amerika. Ja, dass das Bewusstsein bei uns, dass wir so etwas haben und dass man das eigentlich müsste wertschätzen, nicht ganz vergessen geht. Das ist eigentlich mein Wunsch. Ich finde, wenn wir zum Beispiel Geld suchen, wo man braucht, weil heute macht ja niemand mehr etwas freiwillig. Also kommt erstens mal so ein Werk, wenn wir jetzt da gemacht haben, der Rübi und ich, das wird es gar nie mehr geben, weil niemand mehr freiwillig so arbeiten will. Und wenn du das willst, von Anfang an irgendjemandem zahlen, es ist niemand, der das Geld aufbringt, um so etwas zu zahlen. Niemand. Und dann erst noch zweimal müssen go Sponsoren suchen, erstens für ein Buch, und dann, wo das Buch nicht stand, ist alles gestrichen worden, von einem Tag auf den anderen. Und dann hast du wieder können von vorne anfangen, Geld zu suchen für eine Website. Und dann kam ich dir draußen, ist das wieder vorbei gewesen. Und heute will niemand, wenn wir einen Aufruf machen, das ist genau wie bei der Heinrich-Hösli-Stiftung auch. Wenn man einen Aufruf macht, sie sollen etwas zahlen, sie sollen Sponsoren suchen. Und man wäre froh um mehr Mitglieder und so. Dann kommt nach einem riesen Aufwand, kommen vielleicht 4 oder 5 neue Mitglieder. Und die grosse Community schweigt dazu, die schätzt das nicht. Dann ist das völlig Wurst und geht dann am Arsch vorbei. Also, frage mich manchmal, was soll's? Warum überhaupt? Dann ist es halt einfach für irgendjemand in einem Archiv und irgendein Mal kommt wieder jemand und findet, ah, das wäre, da liegt ein Schatz. Und dann müssen wir irgendwo wieder ein bisschen aktivieren. So läuft es halt.